Okay. Also wir sind im Judasbrief. Wir haben letzte Woche in Vers 7 aufgehört. Und es geht gerade um falsche Brüder und Schwestern in der Gemeinde. Verführer. Die haben letzte Woche gesehen, sagen, dass sie zum Glauben gekommen sind, in die Gemeinde gehen, zum Gottesdienst, auch aktiv sind oder laut sind, aber ja, sie haben keinen Wandel, also sie verändern sich nicht. So wie sie am ersten Tag zum Glauben gekommen sind, so denken sie, reden sie und leben sie noch als Christ. Und das ist halt unmöglich, weil ein guter Baum bringt keine schlechte Frucht. Ne? Sagt Jesus, ein guter Baum bringt gute Frucht, ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte. Und an den Früchten wird man erkennen. Ne? Und eine Sache, die wächst, wenn wir zum Glauben kommen, ist, dass wir weniger und weniger weltlich werden. Ne? Mehr und mehr himmlisch. Das hört sich lecker an, aber ich meine damit mehr und mehr eine andere Sicht bekommen auf das Leben, auf den Sinn des Lebens, auf das Lösen von Problemen. Und wir entfernen uns mehr und mehr von dem, was dem Menschen möglich ist. Mehr und mehr von dem Sichtbaren. Ne? Mehr und mehr von dem Logischen, was man versteht. Ich meine, wir kommen auf die Welt und wir lernen von Menschen, was es heißt, ein Mensch zu sein. Jeder in seinem Wirkungskreis. Ne? Und der Mensch ohne Gott muss sich selbst helfen, ist ganz klar. Von daher ist es gut, dass es Sachen gibt, wo man Hilfe kriegt. Aber je mehr und je tiefer man mit Jesus geht und wirklich gerettet ist, desto mehr lernt man, nicht mehr abhängig zu sein von Menschen, sondern abhängig zu werden von Gott. Weil er hat für alles eine Lösung. Er hat für jedes Problem den Weg daraus. Er hat alle Weisheit und will sie uns geben. Er möchte uns zeigen, was wirklich wichtig ist. Er ist der, der in unserem Herzen wohnt, der uns besser kennt, als wir uns kennen. Und er ist der, der uns zeigen will, was wirklich kaputt ist in uns. Und er zeigt es uns und er bringt uns auch den perfekten Weg, wie wir rauskommen und wieder gesund werden. Er möchte für alles die Ehre da haben. Und das ist eine gute Frucht. Das ist ein Leben im Heiligen Geist, in der Wahrheit. Das ist ein Leben durch Jesus Christus, in der Gnade und durch die Gnade. Ne? Da, wo schlechte Frucht ist, das heißt, wo es so aussieht und sich so anhört wie die Welt, da ist was am Haken, da stimmt was nicht. Ne? Und so waren auch hier in der Gemeinde falsche Brüder. Und Vers 4 können wir nochmal lesen. Es haben sich nämlich etliche, es waren nicht nur so ein paar Hansen, so. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren. Nutzen die Gnade aus und sagen, ja, ist doch in Ordnung, ich kann leben, wie ich will. Und Gott, den einzigen Herrscher unseres Herrn Jesus Christus, verleugnen. Ja. Und wenn du meinst, du kannst es selber ohne Gott, aus eigener Kraft, weil du so clever bist oder was auch immer, so viele Möglichkeiten hast, die Gott dir geschenkt hat im Leben, dann verleugnest du Jesus damit. Und das ist ein ziemlich schweres Vergehen. Vers 8. Trotzdem beflecken auch diese in gleicher Weise mit ihren Träumereien das Fleisch. Verachten die Herrschaft und lästern Mächte. Das Problem ist halt nicht nur, dass Leute in der Gemeinde sind, die das äußerliche Paket von Christus annehmen, auch den normalen Werdegang von Christus haben, von normalen kleinen Mini-Christen, aber innen drin ist es halt tot, da ist es halt leer, da ist halt, wohnt halt nicht Jesus. Und das Problem ist, dass sie alles hören, aber da fehlt Demut, das ist Stolz, eine Überheblichkeit. Deswegen verachten sie Jesus damit, sagt Judas, weil, oder verleugnen ihn, weil Leben außerhalb von der Kraft Gottes sagt, ich schaffe das, ich kann das. Es ist mir möglich, meinen Weg zu gehen. Und das ist eine ziemliche Torheit. Weil wir wissen, dass wir es nicht allein packen. Und dieser Stolz macht sich aber auch bemerkbar im Ansehen der Person. Ne? Sie haben Probleme hier, Herrschaften, also Autorität anzunehmen. Ne? So Probleme damit, sich leiten zu lassen. Und da kenne ich einige, ne? Die so hochmütig dann sind und so lästern, dass sie sogar dunkle Mächte lästern, Satan, ne? Oder seine Dämonen und seine Kraft. Er sagt hier weiter, der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Moses verhandelte, wagte kein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, ja, der Herr strafe dich. Satan, Luzifer, wie auch immer, der Teufel, war ein Erzengel. Das war, heißt, der war der Chef der Engel. Der hatte das Sagen. Ne? Und alle Engel folgten seiner Leitung. Aber er hat sich überhoben, wollte sein wie Gott, und Gott hat den Titel halt weggenommen. Jetzt ist er nur noch ein gefallener Engel, ne? Mit denen, die ihm folgen, die Dämonen. Und hier ist ein neuer Erzengel eingesetzt, Michael. Und die Geschichte steht nicht in der Bibel. Wir wissen nur aus der Bibel, dass Mose hochging auf den Berg und da starb er und dann war er weg. Ne? Ich habe mal geguckt, woher kommt das hier, aber es war eine Überlieferung, ne? Die Juden sich überliefert haben, so diese Denkweise. Keine Ahnung, wo sie es haben, aber mir ist es auch egal. Was mir hier wichtig ist, ist zu sehen, dass dieser starke Engel, der im Endeffekt eine Offenbarung Satan nehmen wird, ihn einfach packt, an die Kette schmeißt und ins Loch wirft, der also durch seine Autorität viel mehr Kraft hat, dass selbst er nicht lästert und den Teufel runterputzt da, sondern er sagt, ich lasse die Rache Gott. Mit dir rede ich noch nicht mal. Stolz ist so ein Ding, das ist echt. Stolz ist was wirklich was Übles bewirkt im Glauben. Ne? Jemand, der hochmütig ist, der es nicht lernt, sich zu demütigen, der wird irgendwann fallen. Der meint zu stehen, der soll aufpassen, dass er nicht fällt. Und den Hochmütigen, den muss Gott brechen und würde auf den Boden bringen. Aber der klein ist, der demütig ist, der die Leitung Gottes annimmt, das ist der, den Gott erhebt und segnet, wo Frucht bringt. Jesus ist gekommen, nicht um zu herrschen, sondern um zu dienen, als er hier war, hat er gesagt. So sollen wir jetzt einander dienen und der Größte soll der Kleinste sein unter uns. Und Demut ist so ein Ding, das ist echt schwer. Manche sind demütiger auf die Welt gekommen als andere, ne? Aber du merkst dann, wie demütig du bist, wenn du kritisiert wirst. Ne? Ob du da wirklich klein bist und weise bist. Ne? Weil der Weise lässt sich belehren, steht in Sprüchen, das stimmt. Ne? Der Tor lässt sich nicht belehren, der denkt, er ist weise und belehrt andere. Ne? Und ich merke das, wenn ich kritisiert werde, außer vom Heiligen Geist, da ist es irgendwie okay, wenn er mir Schuld gibt, so, ne? Er hat so eine besondere Art, mir das zu sagen, aber wenn ein Mensch mich korrigiert, ne, dann merke ich meinen Stolz, ne? Und ich sehe ein Riesenproblem, so wie es hier ist, sehe ich auch ein Riesenproblem heute in der Gemeinde. Weil ich finde, das ist echt aktuell, wenn man drüber nachdenkt, ne? Weil dieses Problem mit Autorität, weißt du, Gott hat einen Plan und Gott hat den Menschen gemacht und er hat den Menschen gut gemacht. Ne? Und er hat Ordnung gegeben und Gesetze. Auch der Fluch, den Mann und Frau bekommen haben nach Garten Eden, auch der Fluch tut uns gut. Ist ein Segen im Endeffekt, weil es uns demütig hält, ne? Abhängig von Gott. Weil wir erkennen, dass wir nicht er sind. In allem, was Gott gegeben hat, ist Segen für die Menschen. Es ist eine gesunde Art zu leben für uns. Und selbst in Multikulti-Welt, wer sich an Gottes Regeln hält, der läuft gut. Das ist das Prinzip der Ehe. was er vorstellt, wonach eine Ehe laufen soll, dass der Mann seine Frau leitet, aber dass der Mann das Haupt von Je dass Jesus der Haupt von dem Mann sein soll. Das heißt, der Mann wird geleitet von Jesus und dann leitet er auch seine Familie gut. Weil im Endeffekt folgen alle Jesus nach und geben ihm die Ehre. Wenn der Mann aber nicht auf Jesus guckt, also wenn der Mann selber in der Familie das Haupt ist, der Kopf, der entscheidet und Pläne macht und bla und bla, so und nicht Gott fragt, so, dann ist es ein schlechter Ehemann, weil er dann nach seinem Bauch leitet und die Familie muss folgen. So und dann ist Unterdrückung da zum Teil oder andere Problemchen. So und ist aber, wer sich an Gottes Regeln hält, läuft gut. Genau das gleiche mit Unzucht, wo Jesus sagt, außerhalb der Ehe, und das meint wirklich außerhalb vom Verheiratetsein, und selbst in der Ehe heißt es außerhalb von deinem Partner. Ne? Außerhalb von dem Bund soll keine sexuellen Aktivitäten stattfinden. Warum? Weil es uns innerlich, unserem Tempel innerlich verunreinigt. Blöde. Trockenmund. So ein, wer sich dran hält, läuft gut. Kommt gesund in die Ehe rein und entdeckt seinen Partner zum ersten Mal. Da gibt es keine komischen Bilder, die man gesehen hat im Internet, wo man Erwartungen dann an einen Partner hat, der dies nicht erfüllen kann und nicht erfüllen wird. Da ist man nicht unzufrieden mit seinem Sexualleben. So, ne? Man ist nicht zerstört und zerrissen, weil man so viele Beziehungen vorher hatte und man sich selbst verloren hat dabei. So, und seine Partner mitbringt in die Ehe. Ne? Das Problem ist da. Dorit bringt ihre Partner mit, ich bringe meine, die ich hatte vor ihr. Und ab und zu tauchen sie wieder auf. So ein, ist eine schwere Last, die Gott aber handelt. So ein, aber wie schön ist es für jemanden, der sich reinhält bis zu dem Moment, wo es dann passiert. Ist eine Ehe, die nicht belastet ist. So ein, ist ein Segen. Und so gibt es verschiedene Ordnungen, auch dass Gott Leiter einsetzt, wie unsere Eltern. Er sagt, ehre und achte deine Eltern und du wirst gut laufen. Und das stimmt. Jemand, der sich unter seinen Eltern demütigt, der wird auch später die Leitung annehmen, die Gott für ihn hat. Ob jetzt in der Gemeinde oder außerhalb, ist egal. Ne? Ist so wichtig, dass wir Autoritäten akzeptieren. So wie, habe ich in Römer heute gelesen, Römer 13, wo Paulus halt sagt, hey, ihr müsst die Obrigkeiten respektieren und achten. Gott hat die eingesetzt. Er hat sie nicht eingesetzt, damit sie Gutes tun, also Gott gefallen und gottgefällig regieren, sondern er hat den Staat oder wer auch immer da gerade das Sagen hat, eingesetzt, um Böses zu tun. Also nicht Böses zu tun, sondern um zu richten. Ja. Wenn jemand was Böses tut, hat er ein Schwert bekommen, um zu richten. So ein, und deswegen sagt Paulus, deswegen ist es umso wichtiger, dass wir die, die über uns stehen, respektieren und achten und Gutes tun, damit wir ein Vorbild sind und wir ihnen gefallen. So ein, aber genauso sieht es in der Gemeinde aus. Und das Problem mit Leuten, die Probleme haben, sich korrigieren zu lassen oder jemanden über sich zu lassen, der bestimmt, was richtig oder falsch ist, dass sie auch im Glauben ungesund werden. Ne? Du merkst, es sind dann die Leute, die sagen, nicht jedes Wort im Gottes Wort ist wahr. Oder noch aktuell oder wichtig. Und damit verleugnen sie Gott. So ein, und die Leute waren hier und sie wollten einfach leben wie jemand, der nicht errettet ist, aber mit der Freude, errettet zu sein. Aber das bringt ein Durcheinander. Ne? Teufel bedeutet übersetzt Durcheinanderwerfer. Das Wort Teufel, der Name, bedeutet übersetzt Durcheinanderwerfen. So ein Unordnung bringen. Weißt du? Und da ist Gott, der in uns kommt und in uns Wohnung nimmt und anfängt Ordnung zu machen. Er räumt uns auf, er räumt unsere Gedanken auf, unsere Ansichten, unsere Weisheit und Erkenntnis, die wir bis dahin schon haben. Er ordnet aber auch unsere Wunden, ne, die Verletzungen, die wir mitbringen. So, und er fängt an, uns neu zu bauen zu einer neuen Kreatur, die gesund ist und gesund lebt und stark ist und aus Kraft lebt, aus Leben und aus Licht und Liebe. Ne? Was, und dann kommt aber der Teufel und der mag Ordnung nicht, und der versucht Chaos zu schaffen. Ja. Und du merkst, dass wenn die Versuchung kommt oder schwere Zeiten kommen, wird die Ordnung, es wird Chaos immer mehr, ne? Du musst den Frieden suchen, du musst die Ruhe suchen. Lass uns nochmal lesen, Vers 10. Diese aber lässt dann alles, was sie nicht verstehen. Das sind Träume, sagt Judas hier. Sie kommen mit ihren Ansichten, aber im Endeffekt sind es nur Träumereien. Ich hatte gestern auch einen Traum, wurde mal total wirr, ne? Und beim Traum ist meistens so, du steigst mitten ins Geschehen ein, ne? Die Geschichte fängt nicht am Anfang an, sondern du bist auf einmal, bist du irgendwo mit irgendwas oder irgendjemandem, ne? So machst du irgendwas. So, und meistens bei Träumen gibt es gar keine Logik dahinter, weil irgendwie oben unten ist, unten ist oben. Manchmal sind Leute da, was überhaupt keinen Sinn macht, ne? Oder du redest irgendwas, was auch keinen Sinn macht. Es ist eine Träumerei. Es ist nicht logisch und nicht fassbar, ne? Es ist einfach da, aber im Traum selber ist es so real, ne? Und es wirkt echt. Und es fühlt sich echt an. Bis zu dem Punkt, wo du dann im Traum wach wirst und merkst so, ja, das ist ein Traum, das ist doch nicht echt. Und dann wachst du auf, ne? Aber so ist es auch, wenn man sich nicht unterordnet unter den Heiligen Geist und unter Gottes Wort, und unter seinen Willen. Man ist überzeugt und man läuft seinen Lauf, aber im Endeffekt ist es nur wie ein Traum. Ist nicht fassbar. Hat keine Kraft in sich, keine Wahrheit, kein wirkliches Ziel. Es ist einfach nur, du lebst einfach nur vor dich hin, aber ohne Resultat. Bis du aufwachst und vor Gott stehst. Sie lässt dann alles, was sie nicht verstehen. Was sie aber von Natur, wie die unvernünftigen Tiere wissen, darin verderben sie sich. Du kommst zum Glauben und du beginnst Gottes Stimme zu hören und du lernst zu vertrauen auf Unsichtbares. Auf was, was du nicht siehst. Selbst Gott siehst du nicht. Es gibt nur wenige, die Gott eine richtige Stimme gehört haben oder entrückt waren im Himmel oder eine klare Vision hatten oder so, ne? Die meisten von uns müssen auf Unsichtbares glauben und auf Vertrauen hoffen. Ne? Das ist Glaube. Glaube ist nicht, dass du es verstehst und dann tust, sondern Glaube ist, dass du was nicht verstehst und du tust es. Du glaubst es. Du nimmst es an, als ob es echt ist. Ne? Und das können Leute ohne Heiligen Geist nicht. Sondern sie verstehen ihre Gefühle und ihre Scham und ihre Denkweise und ihre Handeln wie Tiere. Ne? Und du siehst es in der modernen Psychologie, von der Evolutionstheorie abgeleitet, man geht von dem Punkt aus, dass wir Tiere sind oder Tiere waren. Und wir genau die gleichen Züge haben wie Tiere. Aber das ist überhaupt nicht wahr. Ist absoluter Nonsens. Ne, die Tiere sind für uns erschaffen. Wir sind ganz anders gemacht. Wir sind Gott ähnlich gemacht. Und Gott ist kein Tier. Ne? Wir sind erschaffen in seinem Bild. Wir haben Scham. Wir haben einen freien Willen. Wir sollen uns und haben die Kraft, unseren Triebe zurückzustellen und zu sagen, nein, nicht das, was ich will. Ja. Wir haben Träume und Visionen und wir können umleiten. Ne? Wir können schwimmen wie ein Fisch und wenn wir Lust haben, hangeln wir uns einen Baum hoch wie ein Affe. Ne? Was wir haben die Freiheit und die Macht bekommen zu gestalten. Etwas zu erschaffen, was vorher noch nicht da war. Tiere sind einfach nur da, um schön zu sein, um zu funktionieren. Ne? Manche sind gegeben zum Essen, andere sind gegeben, um zu kuscheln. Ne? Die in China gegessen werden. Ist egal. Aber Tiere sind Tiere, genauso wie Fische Fische sind und Vögel Vögel. Du wirst nie einen Spatz sehen, der keine Ahnung, wie ein, ach, was weiß ich denn, ist ja egal, ihr wisst, was ich meine, ne? Aber du siehst es, bei den unvernünftigen Menschen, bei denen, die gottlos leben, Das heißt nicht, dass die nicht sagen, ich bin Christ oder nicht Christ, weil hier geht es um Christen. Die sagen, ich bin Christ und die zur Gemeinde kommen. Ne? Trotzdem nennt Judas sie gottlos, weil sie ein Leben ohne Gott führen. Nicht ausgerichtet auf ihn. Und für Gott ist das noch schlimmer, sagt er, als jemand, der sich noch nicht entschieden hat. Weil er das Kreuz lästert. Ja, im Endeffekt. So jemand kann sich nicht nochmal bekehren. Und du kannst es sehen, die Menschen, die Gott nicht haben, benehmen sich wie Tiere und alles ist in Ordnung. Ne? Der Stärkere frisst nun mal den Schwächeren. Ja. Es geht nur um mich, damit ich überlebe. Ich habe Bedürfnisse von meiner Natur, mich fortzupflanzen, also ist das voll in Ordnung und es wird gelehrt an der Schule sogar, dass es gut ist und wichtig ist, Sex zu haben. Das ist nichts Verwerfliches, sondern was Wunderbares, ne? Wo man sich selber und den anderen besser kennenlernt. Und so kannst du die Menschen beobachten, aus welchen Motiven heraus sie was gutheißen und du kannst sehen, dass im Grunde wollen sie leben wie Tiere. Ich gehe raus und besteige, ich gehe raus und fresse, schlafen, guten Platz und fertig. So ein Leben hat Sinn gemacht. Ne? Aber nicht so wir. Weil wir lästern nicht, was Gott sagt, sondern wir ehren, was Gott sagt und wir wissen, dass seine Wahrheit gut ist, dass da Ordnung ist und dass so das Leben funktioniert. Ja. Ich will nicht leben wie ein Tier. Ich habe gelebt wie ein Tier. Ich habe selbst entschieden, was für mich richtig und falsch ist. In Gottes Sicht war da vieles, wo ich jetzt sage, oh, das ist ungesund. Ja. Aber wie schön ist es, wenn man sich hinlegt und es Gott hinlegt, gibt und einfach sagt, Gott, ich möchte verwandelt werden und ich möchte ein Leben führen, das dir heilig ist und dir gefällt. Ja. Weil du weißt, was der Mensch braucht, du hast ihn gemacht. Du kennst jedes einzelne Haar. So, warum sollte ich in einer Sache ungehorsam sein? Ja. Vers 11. Wehe ihnen. Denn sie sind den Weg Kains gegangen. Kain, Bruder von Abel, ne? Kinder von von Adam und Eva. Und Gott hat den Menschen gegeben, dass sie opfern sollen, ne? Nach dem Garten Eden. Was Judas hier sagen möchte, ist, sie gehen den Weg Kains. Kains Problem war, dass er dachte, er weiß es besser. Er ist von sich ausgegangen, von seiner Denkweise und von seinem Verstehen von der Welt. Ne? Und er meinte, Gott ein besseres Opfer zu geben, als das, was Gott gefordert hat. Ne? Und so kommt er und bringt Obst. Er hat es wirklich gut gemeint. Ich denke mal, er hat bestimmt den schönsten Obstkasten dahin gepackt, aber Gott ruft halt vom Himmel runter, hey, ich bin kein Veganer. Ne? Er sagt, das ist nicht das Opfer, das Opfer reicht nicht, deine Arbeit, deine Mühe, deine Interessen und Leidenschaften. Das reicht nicht. Wenn du bringst gerade dich selbst. Aber das reicht nicht, um Sünde zu vergeben. Das ist nicht genug. Es ist nicht das Opfer, das du brauchst, um Vergebung zu bekommen. Ne? Aber er hat Probleme mit Autorität. Weil er meint, sein Leben und sein Verständnis reicht über Gottes Wort hinaus. Und er wird sauer und er tut nicht Buße, sondern er wird sauer gegen seinen Bruder Abel, weil Abel hat einfach nur das Opfer gebracht, das Gott wollte. Und hat deswegen Vergebung bekommen und Versöhnung, natürlich. Ne? Das heißt nicht, dass Abel ein besserer Mann war oder ein Gottes mehr göttlicher war oder heiliger, sondern es bedeutet einfach nur, Abel hat das richtige Opfer gebracht, war gehorsam. Ne? Kain dagegen wurde stolz und wütend und zornig und hat Abel umgebracht. Aus Neid und Eifersucht. Weißt du, anstatt Buße zu tun, das richtige Opfer zu bringen, wollte er einfach sein Ding weiter durchziehen. Ne? Und es gab Tod. Das erste Blutvergießen von Menschen. Also die Leute hier, sagt Judas, das erste Problem ist, dass sie ihr Leben ausrichten, wie Tiere es tun. und nicht Gottes Plan nehmen von Leben. Das zweite Sache ist ihr Problem, dass sie ein anderes Opfer wählen, eine andere Art, Gott zu gefallen. So das Evangelium verändern, würden wir heute sagen. Das dritte ist völlig dem Betrug Bileams hingegeben. Ja, Bileam ist auch eine Geschichte aus dem Alten Testament. Entschuldigung. Sollte Israel verfluchen, hat er nicht geschafft, Gott hat es nicht zugelassen, hat nur Segen gesprochen. Und da sieht man, ein Volk, das auf Gott ausgerichtet ist, ist ein Segen, ist im Schutz Gottes. Gott lässt nicht zu, dass der Teufel einfach oder wer auch immer seinen Plan durchkreuzt. So. Und alles war gut. Bis Bileam auf die Idee kam, okay, dann ich schaff's nicht, das sie zu versündigen, also machen wir es so, das Volk soll sich selbst versündigen. Also bringt man die schönsten Frauen hier von der Umgebung her, ne? Ja, auch Bärbel da mit den großen Augen, einfach runter, so, und dann werden die einfach miteinander sich, ne, vermischen. So. Und dann haben sie sich selber versündigt, weil Gott gesagt hat, sie sollen reinbleiben. Was hat Gottes Volk mit dem Volk des Teufels zu tun? Nichts. Was hat die Welt zu tun mit dem Himmel? Nichts. Was hat das Gute mit dem Bösen zu tun? Nichts. Was haben sie miteinander zu schaffen? Nichts. Aber Bileams Sieg war, dass das Gute gesagt hat, okay, akzeptiere ich das Böse. Ja. Und ab dahin gab es Probleme über Probleme. Und das ist auch das Ding hier, Verweltlichung, Weltlichkeit. Paulus hat uns gelehrt, so, wir sind nicht vom Himmel oder Jesus weiß nicht, sondern wir sind nicht von der Erde, sondern wir sind nicht mehr von der Erde, nur noch in der Erde. In der Welt, nicht in der Erde, das wäre schlimm. Ne? Aber das ist eine Perspektive, die man hat, ne? Als neue Schöpfung. Okay, machen wir es anders. Und das muss ich echt absuchen bei Muslimen, dass sie keinen. Hier kann eine türkische Familie schon seit 30, 40 Jahren leben und die sind Türken. Ne? Die haben ihre Kultur behalten, ihre Feste behalten, ihr Aussehen behalten, ihre Art zu denken und zu reden. Ne? Genauso bei Juden. Ne? Naja. Heute vielleicht auch nicht mehr so wirklich, aber früher bis zum Krieg war es so. Die waren ohne Nationen, ohne Gottesdienst, ohne großen Blablasen und trotzdem sind sie Gottes Volk geblieben. Ne? Ein Eckstein, also ein Gegensatz. Du hast jemanden gesehen, hast gesagt, oh, das ist ein Jude oder oh, da ist ein Türke. Ne? Bei uns Deutschen, wir haben nicht wirklich irgendwie was, wo wir, keine Ahnung, aus unserer Fahne und Bierbauch. Aber ansonsten wüsste ich nicht, wo wir. Ja, obwohl wir werden jetzt wieder nationaler, ne? Ja, Sachsen sei Dank. Aber ansonsten, wir nehmen alles auf. Da gibt's Pizza, lecker nehme ich. Da ist das und das, ne? Wir haben unsere Kartoffeln noch, okay. Aber wenn ich mal oben gucke, wir essen eigentlich mehr Nudeln als Kartoffeln. Ne? Weißt du, aber wir haben. Und so ist es auch mit Gottes Volk auch so. Jemand, der nicht von hier ist, der sieht anders aus, denkt anders, handelt anders und reagiert anders. Einfach weil er eine andere Kultur hat, ein anderes Verständnis. Ne? Aber jemand, der nicht auffällt hier auf der Erde mit seinem Denken und seinem Handeln und mit seinem Reden und mit seinem Reagieren auf bestimmte Situationen, jemand, der sich nicht unterscheidet von der Welt, der, da stimmt was nicht. Ne? Weil der hat das verlassen, wozu er eigentlich reingeboren ist. Ne? Jesus hat gesagt, wir müssen ein Anstoß sein, wir werden es sein. Aber nicht nur Weltlichkeit, sondern der letzte Punkt. Uns sind durch die Widersetzlichkeit Korahs in Verderben geraten. Das ist eine Geschichte aus Mose. Da ist Gottes Stimme und er macht einen Gottesdienst und er gibt Autorität über sein Volk, die ihn leiten. Mose und Aaron. Aaron, der Hohepriester, das Religiöse. Mose bringt das Gesetz und ist der Hirte, er leitet, ne, das Volk. Aber nur Stück für Stück, so wie Gott es ihm sagt. So, und zusammen sind die ein ganz gutes Team nach dem goldenen Kalb-Ding. Ne? So, aber das Problem war, sie hatten, da gab es über die bestimmten Stämme, waren immer Leute, die, wie nennt man das, Führungspersonen, ne? So, die ihre eigenen Stämme, ihre eigenen Familien geführt haben. Ne? Oberhäupter halt. Und da waren 250 Führungspersonen in Israel und Korah. Und Korah sagt so, hey, Mose und Aaron bestimmen unseren Gottesdienst und unsere Reise, unseren Weg. Wenn sie sagen halt, dann müssen wir halten. Wenn sie sagen jetzt geht, dann müssen sie gehen. Wenn sie sagen so, ihr wartet jetzt hier 40 Tage, bis ich wieder runterkomme, dann warten wir hier. Ne? Das ist nicht, muss das denn sein? Geht es denn nicht auch anders? Also ich glaube, ich könnte das viel besser, mein Cora. Ne? Lass uns doch unseren eigenen Gottesdienst machen, lass uns doch unsere eigene Reise wählen. Wir haben doch genug Köpfchen. Warum Mose und Aaron? Was sind es denn an denen besser? Und dann guck mal, die haben uns in die Wüste geführt, da latschen wir jetzt durch die Gegend. Und früher gab es so leckere Sachen in Ägypten zu essen. Lass uns doch machen wie die Welt. Nur als Freie, nicht mehr als Sklaven. Aber lass uns doch unser eigenes Ägypten machen. Ne? Das sind Probleme mit Autorität wieder. Ne? Und mit Gottes Ordnung und seiner Führung. Und im Endeffekt, kurz und knackig, hat Mose gesagt, okay, Korah, pass auf, wir machen es so. Alle, die auf deiner Seite sind, stellen sich dahin. Ne? Und ich komme morgen früh auch dahin und dann macht jeder sein Opfer und dann gucken wir einfach, welches Opfer Gott annimmt. Ne? Ist unser Leben, unser Gottesdienst wohlgefällig oder ist euer Leben und euer Gottesdienst Gott wohlgefällig? Und dann lassen wir einfach Gott entscheiden, sehr weise. Ne? Was ist passiert? Naja, der Boden geht auf und alle sind weg. Ne? Und Mose und Aaron grillen ihr Barbecue weiter. Ne? Wer Kompromisse macht mit der Wahrheit und Kompromisse macht mit Gottes Willen und seinem Rufen und seiner Führung, ist auf dem Weg hier. Ne? Da ist keine Heilung und keine Hoffnung, da ist keine Zuversicht und kein Schutz. Weißt du, wer seinen eigenen Weg bestimmt, läuft nicht besser als jemand, der ganz ohne Gott geht. Und lass uns noch einen Vers lesen, weil weiter will ich heute nicht gehen. Nächste Woche wird es wieder ein bisschen fröhlicher. Vers 20. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Vers 20. Nochmal zum Schluss, als Abschluss. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Das ist genau das, was Jesus gesagt hat. Immer und immer wieder. Kannst du in den Evangelien finden. Wer mich wahrhaftig anbeten will, der muss es in Wahrheit und im Geist tun. Also wer gerade laufen möchte und den Segen im Segen mit Gott gehen möchte, wirklich Veränderungen sehen will, wirklich seine Stimme und sein Rufen, wer gute Frucht tragen möchte in seinem Leben, der hat nicht viel zu tun, als die Wahrheit, die Bibel zu akzeptieren und sich dem unterzuordnen, dem eigenen Denken. Und sich auszustrecken nach der Gemeinschaft mit Gott, dem Heiligen Geist, gehorsam zu sein, wenn er was anspricht, dann noch zu folgen und bestrebt sein, bemüht sein, sich führen zu lassen, Schritt für Stück. Jemand, der sich unterordnet unter Gott, und ihm vertraut, ist gesegnet und bringt viel Frucht. So, ich hoffe, ich war nicht zu durcheinander heute, aber lange Geschichte. Lass uns beten. Herr, ich habe mich verliebt in dein Wort und in deine Denkweise. Ich habe bis jetzt noch nicht eine einzige Sache gefunden, wo ich aufgestoßen habe, wo ich dachte, nee, das gefällt mir nicht. Danke für die Gnade und den Segen. Du bringst alles in Ordnung. das ganze Chaos und Durcheinander, das wir Menschen haben ohne dich. Aber du räumst auf, Stück für Stück, und ich will diesen Weg nicht verlassen. Die Zeit wird schwerer und schwerer, sich nicht irgendwie das Gefühl zu haben, dass man sich outet, wenn man zur Wahrheit steht und zu dir. Aber ich will durchhalten und will den Weg gehen, den du gegangen bist. Ich will nicht den Weg Kains gehen oder Williams oder Koras oder Kains, haben wir schon. Aber ich möchte dich gehen, Herr, deinen Weg. Du hast ihn vorgelebt und du leitest Schritt für Schritt mich auf diesem Weg. Und ich bitte dich, dass du uns alle segnest, weil ich glaube, jeder, der hier drin sitzt im Gottesdienst heute, der will dich. Und kennt die Wege nur zu gut über die Typen, die Judas da beschreibt in seinem Brief. Aber da ist kein Heil und da ist keine Sicherheit und nichts Gutes. Ja. Hilf uns, dir zu vertrauen, auch mit den Chefs, die wir vielleicht haben, oder die Leitung, die du uns gibst in unserem Leben. Mach uns immer mehr zu guten Leitern in den Bereichen, mit den Menschen, die wir leiten müssen. Hilf uns auch hier in der Gemeinschaft, dass wir uns ermutigen und auch ermahnen, ja, dass wir nicht stehen bleiben, sondern sauber laufen und dass wir es nicht zulassen, keiner von uns hier, dass der durcheinander die Dinge durcheinander bringt, Chaos erschafft, so eine Spaltung und Trennung damit. Er gibt uns Weisheit, dass wir dem stoppen gleich am Anfang. Wir sollen das Böse mit dem Guten überwinden, durchs Gute überwinden und hilf uns, das Gute zu tun, zu erkennen. Ja, im Endeffekt liegt in dir die Herrlichkeit und die Ehre und ja, und ich danke dir, dass du das Opfer gebracht hast und ja, dass ich mir nicht noch Gedanken machen muss, ob ich das Opfer verbessern muss oder soll oder sonst was. Dass du reichst vollkommen, ja. Wir haben es vorhin gesungen haben. Also bitte hilf uns, gesund zu wachsen und lehre uns, was es heißt, dich wirklich wahrhaftig anzubeten. Lehre uns, was es bedeutet, dich in Wahrheit und im Geist anzubeten. Dass für uns was Praktisches, Lebendiges ist, das Einfluss hat auf uns. Und auf andere. Ja, und zeig uns die Bereiche in unserem Herzen und in unserem Denken, wo wir falsche Wege gehen, noch, wo falsch denken, wo wir noch wieder alte Mensch denken und handeln. Und verändere das auch, ja, so dass wir mehr und mehr ein Zeugnis für dich sind, aber auch mehr und mehr ja, in deiner Heiligkeit leben können. Für dich ist gut. Die ist gesund. Also hilf uns, dass wir uns nicht benehmen wie Tiere. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin wehrlos und bin wie ein Tier. Von meinen Trieben und Listen hin und her geworfen und wow, du hast uns Angst gemacht und ich danke dir dafür, dass du uns schützt und vergibst und liebst. Danke, dass du uns zu Menschen machst. Ja, immer mehr. Je länger ich mit dir gehe, desto mehr erkenne ich, was es heißt, Mensch zu sein und warum wir überhaupt nicht wie Tiere sind. Und ich freue mich auf die Ewigkeit mit dir. Amen. Amen.